Herzlich willkommen zum Podcast der Stadtmission Wolfsburg. Wir wünschen dir viel Segen beim Hören der Inhalte.
Ja, das Thema raus aus der Vergleichsfalle. Jens hat das so schön schon eingangs beschrieben, wie der Vergleich auch negativ sein kann, wie er in so etwas wie Neid eben übergehen kann. Vergleichsfalle, das klingt ja erstmal sehr negativ. Also natürlich kann so ein Vergleich auch etwas Positives sein. Wir können uns manchmal auch vergleichen mit unseren Vorbildern, Mentoren, und daraus einen positiven Schluss ziehen, dass wir uns selbst reflektieren, wie wir Dinge besser machen können, wie wir auch gelassener mit Dingen umgehen können. Und trotzdem ist der Vergleich oft etwas Schwieriges und kann zu einer Falle werden. Und ein Bereich, wo mir das erste Mal so wirklich bewusst geworden ist, dass der Vergleich eine Falle sein kann, ist eben das Mama-Sein. Also wer von euch Mutter ist oder Eltern ist, der kennt das vielleicht. Ich fand es total krass, als ich wirklich das erste Mal erlebt habe, wie stark sich Mütter und Eltern untereinander vergleichen. Also wenn man sich mit Müttern und anderen Eltern unterhält, dann geht es ja um alle möglichen Themen, Ernährung, Schlafenszeiten, Erziehung und so weiter. Und so ein Austausch kann natürlich richtig gut sein und auch hilfreich sein. Aber man fängt eben auch an, nicht nur sich selbst seinen Erziehungsstil, sondern sogar teilweise das Kind mit dem Kind von anderen Eltern zu vergleichen. Man fragt sich, okay, was kann denn das Kind schon? Wie entwickelt es sich? Ist es schon Brei? Oh je, dein Kind bekommt aber Kekse mit Zucker, das ist aber gar nicht gut. Wie schläft denn dein Kind? Wie sind die Nächte? Fängt schon an zu sprechen? Wie viele Wörter kann es denn schon? Und dieses ständige Vergleichen mit anderen Müttern und deren Kindern habe ich gemerkt, das hat bei mir total Druck aufgebaut. Also, und ich habe gemerkt, ich tendiere dann auf einmal dazu, mit Sorge viel mehr auf die Dinge zu schauen, die nicht so gut laufen, anstatt mich über die Dinge zu freuen, die eben wunderbar und schön sind, und über die kleinen Fortschritte im Alltag mich darüber zu freuen. Stattdessen lege ich den Fokus auf das, was vielleicht bei uns gerade nicht so klappt. Und da habe ich das erste Mal gemerkt, dass der Vergleich eben ungesund sein kann, nicht gut tun kann und dass er zu einer regelrechten Falle werden kann. Ob wir es wollen oder nicht, wir vergleichen uns ja ständig mit anderen. Unter Geschwistern, in der Familie, in der Schule, im Freundeskreis, an der Kaffeetafel, mit den Freundinnen. Ja, auch wenn wir uns selber gerade nicht mit anderen vergleichen, dann übernehmen das andere für uns und vergleichen uns vielleicht mit anderen. Und ich habe gemerkt, die sozialen Medien sind da aktuell spielen da aktuell eine wichtige Rolle. Man wird ja ständig davon bombardiert, wie toll doch das Leben der anderen gerade ist. Also ich erfahre über Twitter oder WhatsApp, übers Handy ständig, wie schön doch der Urlaub der anderen war. Man bekommt immer diese ganzen schönen Urlaubsbilder zu sehen, dass man gerade auf einem Festival war, wie toll doch die Zeit mit den Freunden war, wie glücklich gerade die Beziehung ist und so weiter. Und diese schönen Momente im Leben anderer zu verfolgen, das finde ich selber toll und finde das auch klasse, und ich teile das auch selbst gern mit anderen. Aber wir müssen uns bewusst machen, dass das eben ein verzerrtes Bild der Realität ist. Denn über Instagram, WhatsApp und Co., da werden meist hier nur die positiven Momente geteilt. Und auch wenn ich mich zum Beispiel an der Kaffeetafel mit Freundinnen unterhalte, so teilt man oft auch nur so die Highlights des Lebens, das, was gerade gut läuft. Niemand macht zum Beispiel ein Foto von einer unaufgeräumten Wohnung und zeigt es dann anderen. Oder niemand macht ein Foto, ein Selfie von sich selbst, wenn man gerade mit einer ordentlichen Erkältung im Bett liegt und es einfach nur total furchtbar bei einem zu Hause aussieht. Und das finde ich spannend, denn die schwierigen Momente des Lebens, also dann, wenn es uns schlecht geht, das bleibt meist privat in einem kleinen, engen Kreis. Das Positive, das teilen wir gut und gerne mit der ganzen Welt, aber das Negative, das teilen wir, wenn überhaupt, nur mit wenigen. Und wenn wir dann aber anfangen, unseren Alltag, wo wir alles kennen, die ganzen Höhen und Tiefen, eben mit diesen scheinbar perfekten einzelnen Momenten von anderen zu vergleichen, dann wird's eben schräg. dann werden wir eben neidisch, frustriert, wir werden unglücklich, wir werden undankbar und wir setzen uns eben unter Druck, eben genauso viel zu können, zu leisten, zu besitzen, zu erleben. Wir werden undankbar für das, was wir haben, weil uns unser Fokus einfach jetzt auf dem liegt, was wir nicht mehr haben, andere aber schon. Ein tolles Zitat von Tobias Teichen dazu, er hat gesagt, durch den Vergleich fühlst du dich entweder besser oder schlechter, aber nichts davon ehrt Gott. Durch den Vergleich fühlst du dich entweder besser, weil du denkst, du bist anderen überlegen, oder schlechter, weil du denkst, du hast etwas nicht, aber nichts davon ehrt Gott. Und spannend ist auch, dass wir dazu neigen, ausgerechnet unsere eigenen Schwächen mit den Stärken von anderen zu vergleichen. Unsere eigenen Schwächen sind schließlich unsere wunden Punkte. Und wenn jemand genau da glänzt und hervorsticht, wo ich selbst regelmäßig versage, dann trifft uns das natürlich. Und das Blöde ist, selbst wenn ich etwas richtig gut kann, irgendwann treffe ich immer jemanden, der kann es besser als ich. Und was ist jetzt, wenn wir merken, okay, ein Vergleich in meinem Leben wird zu einer regelrechten Falle. Da sitze ich irgendwie fest, da werde ich unglücklich drüber, das geht mir auf die Nerven, da fühle ich mich nicht gut mit. Was können wir dem entgegensetzen? Und ich finde, wir können da sehr gut lernen von einer, ja wohl der bekanntesten Person mit aus dem Alten Testament, nämlich von David. Und ich habe dazu eine Geschichte rausgepickt, die sehr bekannt ist, nämlich die Begegnung von David und Goliath. Und ich habe sie vor dem Hintergrund des Vergleichens irgendwie nochmal wieder so ganz neu für mich entdeckt und lieben gelernt. Von daher nehme ich euch jetzt mit rein in diese Story von David und Goliath. Ihr könnt es nachlesen in 1. Samuel Kapitel 17. Ist relativ viel Text, deswegen erzähle ich das einfach mal so ein bisschen nach und versuche euch da mal ein bisschen in die Geschichte mit reinzunehmen. Es war so, Israel war ja im Kriegszustand mit den Philistern und beide Seiten, Israel und die Philister, hatten sich so an einem Tal gegenüber aufgebaut. Auf der einen Seite die Philister, auf der anderen Seite die Männer Israels und unter den Philistern war eben dieser Mann mit dem Namen Goliath und der war bekanntermaßen ein echter Riese. Wenn man das Ganze umrechnet, diese Beschreibungen, die dort in der Bibel zu finden sind, dann müsste Goliath irgendwie so 2,90 Meter groß gewesen sein. Und der Panzer, der hat wohl 56 Kilogramm gewogen und allein sein Speer muss 6,7 Kilogramm schwer gewesen sein. Also ist jetzt die Frage, ist das Fakt, war das so, wie die Israeliten das wahrgenommen haben oder hat da wirklich jemand den Zollstock angelegt? Das weiß ich nicht genau, aber es ist so, dieser Mann war ein echter Riese und er war unglaublich furchteinflößend. Also wer von euch ins Fitnessstudio geht, stellt euch einen Bodybuilder vor, den ihr kennt, dann verdoppelt das Ganze und dann habt ihr ungefähr ein Bild von dem Goliath. Und jeden Morgen ist eben Goliath aufgestanden, hat sich in die Mitte von dem Tal gestellt und hat angefangen, die Israeliten zu beleidigen. Er hat vorgeschlagen, dass ein Mann aus dem Volk Israels stellvertretend für den ganzen Krieg gegen ihn kämpfen könnte. Und es war damals durchaus üblich, dass eben durch so einen Zweikampf eine Schlacht entschieden wurde. Das Blöde war natürlich nur, es hat niemand sich getraut, aus dem Volk Israel gegen Goliath anzutreten und gegen ihn zu kämpfen. Und genau diese Tatsache hat der Goliath den Israeliten jeden Tag unter die Nase gerieben und hat eben gesagt, okay, keiner von euch ist mutig genug, ihr seid feige und keiner von euch traut sich, gegen mich zu kämpfen. Und an der Stelle kommt David ins Spiel. Er war eigentlich kein Soldat, sondern er war als jüngster Sohn eigentlich in den Bergen unterwegs, hat die Schafe seines Vaters gehütet und wollte seine drei ältesten Brüder sozusagen an der Front ein bisschen mit Nahrungsmitteln versorgen. Und dort hört er eher zufällig eben dieses Geschrei von Goliath. Und das hat ihn richtig geärgert. Es hat ihn sehr geärgert, nicht nur, weil der Goliath sich eben über seine Familie, über sein Volk lustig gemacht hat, sondern weil er sich dadurch auch über Gott lustig gemacht hat. Israel war Gottes auserwähltes Volk, das unter Gottes besonderem Schutz stand. Und jetzt immer wieder den Israeliten vorzuhalten, dass sie zu feige wären, dass sie nicht mutig genug wären, das bedeutet eben auch Gott selbst ja zu beleidigen und sich über ihn lustig zu machen. Und das ärgert David so sehr, dass er das nicht stehen lassen will. Und David geht zu König Saul und bietet an, gegen Goliath zu kämpfen. Er sagt Folgendes. Er sagt, mein König, von diesem Mann dort müssen wir uns doch nicht einschüchtern lassen. Ich will den Kampf mit ihm aufnehmen. Der König macht Folgendes. Er schaut David an, er schaut den Goliath an, schaut wieder David an, schaut wieder zu Goliath und sagt, nee, ich bin da mehr als skeptisch. Er sagt nämlich, das ist unmöglich. Wie soll ein junger Mann wie du den Zweikampf mit diesem Philister gewinnen? Du bist ja fast noch ein Kind, er aber ist ein erfahrener Soldat, der von Jugend auf gelernt hat, mit Waffen umzugehen. So schnell kann's gehen, würde ich sagen. Schon sitzt König Saul in der Vergleichsfalle. Saul vergleicht die Stärken Goliaths, er ist groß, er ist kräftig, er ist gut gepanzert, mit Davids offensichtlichen Schwächen. Er ist kleiner, er ist jünger, er ist unerfahren im Zweikampf. Und dadurch verliert Saul den Fokus. Er sieht Gottes Auftrag nicht mehr und er vergisst auch in diesem Vergleich das Versprechen von Gott, sein Volk zu schützen. Und er glaubt auch nicht mehr daran, dass Gott hier in dieser Situation eingreifen kann. David aber reagiert ganz anders und da finde ich, da können wir gut von ihm lernen. Er argumentiert nämlich folgendermaßen. Als ich die Schafe und Ziegen meines Vaters hütete, kam es immer wieder vor, dass ein Löwe oder ein Bär die Herde überfiel, ein Schaf packte und es wegschleppen wollte. Dann lief ich ihm nach, schlug auf ihn ein und riss ihm seine Beute aus dem Maul. So habe ich mehrere Löwen und Bären erschlagen. Und diesem Philister soll es nicht anders gehen, denn er hat sich über das Heer des lebendigen Gottes lustig gemacht. Der Herr, der mich aus den Klauen von Löwen und Bären gerettet hat, der wird mich auch vor diesem Philister beschützen. Also hier sehen wir einen klaren Gegensatz. Im Gegensatz zum König Saul verliert David den Fokus nicht. Er kennt seinen Beruf, er ist ein Hirte und er sieht auf einmal in dieser Situation eine ganz klare Berufung von Gott. Er ist normalerweise gewohnt, für seinen Vater die Herde zu verteidigen, die Schafe zu verteidigen. Er ist ein Hirte, das ist das, was er kann, was ihn ausmacht. Und in diesem Moment sieht er das Volk Israels, nämlich die himmlische Herde seines himmlischen Vaters, den wertvollsten Besitz und ist gerne bereit, hier sie zu beschützen. David weiß in diesem Augenblick ganz klar um seine Berufung, er kennt seine Aufgabe und er lässt sich nicht davon abbringen und er hat die Augen fest auf diesen Auftrag gerichtet. Und schließlich gibt Saul danach. Er lässt David in den Kampf ziehen und er gibt Anweisungen, dass David mit einer Rüstung ausgestattet werden soll, was natürlich erstmal eine ganz nette und freundliche Idee ist, aber eigentlich ist das gar nicht so toll, denn es heißt im Text, mühsam versuchte David einige Schritte zu gehen, denn er hatte noch nie zuvor eine Rüstung getragen. Das geht nicht, ich kann mich ja kaum darin bewegen, sagte er und zog die Rüstung wieder aus. Stattdessen nahm er seinen Hirtenstock und seine Steinschleuder, holte 5 flache Kieselsteine aus einem Bach und steckte sie in seine Hirtentasche. Mit Stock und Schleuder in der Hand schritt er dann auf den Riesen zu. Auch hier tappt David wieder nicht in die Vergleichsfalle. Er lässt sich nämlich von diesem offensichtlichen Vergleich mit Goliath nicht beeindrucken. Und während sein Gegner total schwer bewaffnet ist, macht es David ihm eben nicht nach. Er setzt stattdessen auf seine ganz eigenen Stärken. Goliaths Rüstung mag ihn durchaus schützen, aber sie macht ihn auch unglaublich schwerfällig und unbeweglich. Und das finde ich richtig interessant, dieses kleine Detail. Weil Goliaths eigentliche Stärke in diesem Kampf plötzlich zu seiner Schwäche wird. Und Davids vermeintliche Schwäche, klein, aber dafür beweglich, wird plötzlich zu seiner Stärke. Also das Ganze wird umgedreht. Was passiert weiter? Es gibt erstmal noch so einen verbalen Schlagabtausch und der Goliath beleidigt den David nochmal ordentlich, aber letztendlich passiert Folgendes, es kommt zum Kampf. Und das heißt, als Goliath sich in Bewegung setzt und auf David losstürzen wollte, lief auch David ihm entgegen. Im Laufen nahm er einen Stein aus seiner Tasche, legte ihn in die Steinschleuder und schleuderte ihn mit aller Wucht gegen den Feind. Der Stein traf Goliath am Kopf und bohrte sich tief in seine Stirn. Sofort fiel der Riese zu Boden auf sein Gesicht. Und so überwältigte David den mächtigen Philister mit einer einfachen Steinschleuder und einem Kieselstein. David ist nicht in diese Vergleichsfalle getappt. Ich finde, es gibt 3 Dinge, die wir sehr gut von David lernen können und für uns übernehmen können. Das erste ist, ich habe es schon ein bisschen angesprochen, bleib fokussiert auf deinen persönlichen Auftrag. bleib fokussiert auf deinen Auftrag. David wusste ganz klar um seine Berufung. Er war mit ganzem Herzen ein Hirte und er war überzeugt, dass es in diesem Augenblick seine Aufgabe war, mit Gott zusammen diese Herde, sein geliebtes Volk zu verteidigen und zu beschützen. Und das war ihm so klar, da war er so fest drin, dass nicht einmal der König ihm das ausreden konnte. Es war ja nicht irgendwer, es war der König, der Zweifel hatte. Wisst ihr, wenn wir uns vergleichen, dann passiert es leicht, dass wir unseren persönlichen Fokus und unsere Prioritäten aus den Augen verlieren. Anstatt direkt auf das hinzuarbeiten und dafür zu arbeiten, was Gott uns ganz persönlich anvertraut hat, werden wir auf einmal abgelenkt und schweifen ab von dem, was eigentlich für uns wichtig ist. Macht es mal ganz praktisch, so wie es bei mir ausschaut. Für mich ist aktuell klar, dass es so zwei Positionen in meinem Leben gibt, die Gott mir anvertraut hat, wo er mich gerade gebrauchen möchte. Der eine Fokus ist ganz klar, liegt bei mir aktuell auf dem Muttersein, auf meiner Familie. Und der zweite Fokus liegt auf dem, was ich heute mache, nämlich einfach der Predigtdienst, Verkündigung in unterschiedlichen Gemeinden unterwegs zu sein. Und gerade aber im Vergleich mit anderen habe ich gemerkt, komme ich super schnell auf die Idee, mich zu verzetteln und viel mehr zu unternehmen und zu machen und zu tun, als ich eigentlich leisten kann. Einige von meinen ehemaligen Mitstudenten, die machen gerade so ein schönes Aufbaustudium. Die machen noch den Masterstudiengang in Theologie. Und ich denke mir, Mensch, das könnte ich doch noch auch irgendwo dazwischen schieben. Ja, das könnte ich doch noch irgendwie hinkriegen, weil ich denke, das schaffe ich doch auch so, wie die anderen es schaffen. Und ich habe gemerkt, ich habe es zwischendrin versucht, ich habe dadurch meinen Fokus aus den Augen verloren, weil das ließ sich einfach nicht vereinbaren in meiner Zeitplanung, in meinem Alltag. Ich habe gemerkt, durch so einen Vergleich schweife ich ab. Ich schaue nach rechts, ich schaue nach links, aber ich schaue nicht mehr auf das, was Gott mir in dieser Situation anvertraut hat. Und all diese anderen Dinge, die ich machen könnte, die sind bestimmt auch toll, die sind wichtig, nur sie sind gerade jetzt nicht für mich dran, jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt. Unser Tag hat nur 24 Stunden und sobald wir auf zu vielen Hochzeiten gleichzeitig tanzen, dann sind wir nur mit halbem Herzen bei dem dabei, was uns Jesus ganz persönlich anvertraut hat. Und darum dieser erste Punkt, glaube ich, was wir gut von David mitnehmen können: Lass nicht zu, dass der Vergleich mit anderen dich dazu verleitet, das zu verpassen, was Jesus in deinem Leben vorhat. Deswegen so der Gedanke, besprich einfach regelmäßig mit Jesus diese Frage: Hey, was hast du mir gerade anvertraut? Was ist es, was gerade wichtig ist, wo ich meinen Fokus behalten sollte? Und dann gewöhn dir an, immer wenn du durch den Vergleich auf die Idee kommst, noch ganz, ganz viele andere Sachen zu machen, einfach mal zu fragen, okay, passt das zu diesem Fokus, passt das dazu? Das bedeutet natürlich nicht, dass wir auch nicht auch mal andere Sachen machen können, aber es hilft eben trotzdem, uns nicht durch diesen Vergleich zu verleiten zu lassen und uns von unserer einzigartigen Berufung abbringen zu lassen. Der zweite Tipp, den ich finde, den wir gut von David mitnehmen können, ist: Dieser Punkt, kenne deine Stärken und setze sie ein. Also, und die Betonung liegt so ein bisschen auf: kenne deine Stärken und setze sie ein. Gott hat dich befähigt und ausgerüstet wie niemanden sonst auf dieser Welt. Die Wahrscheinlichkeit, dass du auf jemanden triffst, der exakt die gleichen Fähigkeiten, der exakt die gleichen Charaktereigenschaften, der exakt die gleichen Erfahrungen mitbringt wie du, liegt geradezu bei null. Also mit deinen Stärken, mit deinen Fähigkeiten, mit deinem Charakter, mit deinen Erfahrungen bist du einzigartig. Und Gott möchte aus dieser Kombination mit uns das Beste machen. Und er möchte, dass wir auf unsere eigene Art und Weise gut werden und ihm dienen. Deswegen lass nicht zu, dass der Vergleich mit anderen Menschen dich dazu verleitet, dich zu verstellen. Das geht meistens schief. Was meine ich damit? Als Beispiel nochmal, ich weiß nicht, vielleicht habt ihr es heute gemerkt oder vielleicht an einem anderen Termin schon mal, wo ich hier war. Ich finde, ich bin nicht so besonders witzig. Also ich meine damit, ich bin nicht so der geborene Entertainer, wenn ich predige. Es gibt so diese Jugendpastoren und da muss ich sagen, da kommt bei mir manchmal schon der Neid durch. Die sind so richtig lustig, die reißen einen Witz nach dem anderen. Man kann sagen, es ist so Mario Barth 2.0, sind da total spontan und tanzen auf der Bühne rum und ich finde das so richtig cool. Also ich finde es total super, wie die einen mitreißen. Aber ich habe gemerkt, wenn ich versuche, dem nachzueifern und das exakt genauso zu machen, dann merken das die Menschen. Das war auch etwas, was unsere Kommunikationstrainerin uns damals gesagt hat: Hey, redet so, wie ihr auch im Alltag mit den Menschen reden würdet. Weil wenn ihr euch verstellt und jemand anders sein sollt, dann bringt das gar nichts, das merken die Menschen und es kommt nicht gut an. Und ich habe gemerkt, da ist echt was Wahres dran. Wenn ich das so mache und mit meinen Stärken arbeite, was ich gut kann, dann ist es auch eine gute Sache. Aber wenn ich anfange, mich zu verstellen, dann wird's schräg und dann bin ich auch nicht mehr ich selbst. Deshalb setze auf deine persönlichen Stärken, ebenso wie David es gemacht hat. Lass dich nicht durch den Vergleich mit anderen dazu verleiten, jemand anderes zu sein. Und auch dazu habe ich ein Zitat mitgebracht, von dem ich finde, dass da sehr viel Wahres dran ist. Das heißt, der schnellste Weg, um etwas Einzigartiges zu zerstören, ist, es mit etwas anderem zu vergleichen. Der schnellste Weg, um etwas Einzigartiges zu zerstören, ist, es mit etwas anderem zu vergleichen. Der dritte und wohl wichtigste Punkt, wie ich finde, den wir von David lernen können, ist: Sei dir bewusst, wer du bist, vor allem in Jesus. Es ist so ein kleiner Satz, der in dem Text steht, nur ein einziger Satz, wo David voller Überzeugung zu König Saul Folgendes sagt. Er sagt: Derselbe Gott, der mich aus den Klauen von Löwen und Bären gerettet hat, der wird mich auch vor diesem Philister beschützen. Ist nur ein einziger Satz, der aber irgendwie alle Argumente von König Saul an der Stelle aushebelt. Für David war ganz klar: Gott sieht mich, Gott liebt mich. Er ist mit mir in dieser Situation jeden Augenblick und er weicht mir nicht von meiner Seite. Und genau das ist es, was wir eben auch für uns annehmen können, was du für dich annehmen kannst. Noch bevor du überhaupt irgendwas für Gott, für Jesus tun konntest, etwas leisten konntest, noch bevor du ihn überhaupt kanntest, war Jesus bereit, für dich ans Kreuz zu gehen. Und deshalb gilt, egal was du kannst oder was du nicht kannst, was du tust oder was du lässt, oder auch worin du glänzt und wo du versagst, eine Sache bleibt immer gleich: Gottes Liebe zu dir ist absolut bedingungslos. Ich habe mich gefragt, vergleicht Gott uns denn mit anderen? Stellt Gott uns irgendwo hin und sagt: Mensch, hey, der oder die kann das oder dieses aber besser. Da musst du nochmal an dir arbeiten. Also wenn ich euch so nebeneinander stelle, das macht Gott nicht. So ist Gott nicht. Gott schaut immer nur und Jesus schaut immer nur auf uns persönlich, auf unsere Situation. Er vergleicht übrigens auch nicht unser Gebet. Wie oft merke ich, dass Menschen sich nicht trauen zu beten, weil sie denken, der andere, mein Nachbar, kann das besser. Der wählt viel bessere Worte. Aber auf sowas schaut Jesus nicht. Er schaut auf die Herzenshaltung. Und das finde ich so interessant, einfach zu wissen, dass Gott auf uns schaut, dass Jesus auf uns schaut, auf unsere persönliche Situation, auf unser Herz. Und was ihm wichtig ist, ob wir mit dem Herzen bei ihm sind und ob das, was wir tun, aus Liebe zu ihm getan wird. Und dieses Gesehenwerden, dieses Wissen, ich bin ein geliebtes Kind Gottes, das gibt mir so eine Identität, das macht mich fest, und das bewahrt mich eigentlich von allen Dingen am meisten vor der Vergleichsfalle. Weil ich genau weiß, wenn ich einfach Dinge nicht gut mache, dann liebt Gott mich trotzdem oder vielleicht sogar gerade deshalb, wenn ich mit diesen Dingen zu ihm komme. Und weil du sicher bist, dass du Gottes geliebtes Kind bist, dass du fest bist in Jesus, dann kommst du auch nicht ins Straucheln, wenn jemand anders etwas besser kann als du. Und das sind so diese drei Punkte, die ich von David mir so abgeguckt hatte und so ein bisschen für mich annehmen möchte. Der erste Punkt war: Bleib fokussiert auf deinen persönlichen Auftrag, also schau, was für dich gerade dran und wichtig ist. Kenne deine Stärken und setze sie ein und sei dir bewusst, wer du bist in Jesus. Zum Schluss möchte ich euch noch einen Gedanken mitgeben, wie ihr auch anderen Menschen dabei helfen könnt, eben aus dieser Vergleichsfalle rauszukommen und eben gar nicht so erst in diesen Strudel des Vergleichens reinzutappen. Ich weiß nicht, wer es mitbekommen hat, in diesem Jahr ist ja der bekannte YouTuber Philipp Mickenbecker an Krebs verstorben. Einige von euch haben das vielleicht verfolgt. Und seine Geschichte war gerade deshalb so berührend und hat viele Menschen eben berührt, weil er sehr offen mit dem Thema Leid, Schmerz und Tod umgegangen ist. Auf seinem Internet, auf seinem YouTube-Kanal The Real Life Guys hat er eben nicht nur darüber berichtet, was gerade bei ihm toll läuft, was er Schönes erlebt hat, sondern er hat genauso die unschönen Seiten einfach gezeigt und hat seine Zuschauer damit hineingenommen. Also es gab auch sehr krasse Aufnahmen von ihm aus dem Krankenhaus, Bilder von seinen letzten Tagen, wo er erzählt hat, wie es ihm geht, und wirklich Aufnahmen so aus vom Sterbebett tatsächlich. Und da hat er eben Zuschauer übers Internet mit reingenommen. Mir ist dazu eine Aussage von seinem Zwillingsbruder, dem Johannes, in Erinnerung geblieben. Ich bekomme sie nicht mehr so ganz wortwörtlich zusammen, aber ich habe mal in einem Interview von ihm gehört, dass sie gemerkt haben, es ist noch viel wichtiger, als immer nur die schönen, die perfekten Momente zu zeigen, ist es für die Menschen viel wichtiger, eben auch die schlechten Momente des Lebens zu teilen, weil eben genau das Real Life, also das reale Leben ist und weil dadurch kein verzerrtes Bild der Wirklichkeit entsteht. Und ich glaube, das ist etwas, was wir auch gut umsetzen können und was wir uns abschauen können. Nämlich, dass wir eine Kultur einfördern, eben nicht nur in unserer Gemeinde, sondern auch in unserer Familie, in unserem Freundeskreis, in dem wir offen über Dinge sprechen, die eben nicht gut laufen. Dass wir zugeben, wenn wir traurig sind, wenn wir niedergeschlagen sind, dass wir eben ja das nicht verstecken, sondern offen mit unseren Schwächen umgehen. Und ich glaube, gerade Gemeinde soll doch ein Ort sein, wo genau das möglich ist, weil gerade wir ja wissen, dass wir ein Haufen unperfekter Menschen sind, die eben vor Jesus zusammenkommen. Und ich glaube, für den Anfang ist es aber trotzdem schon herausfordernd genug, mal auf diese einfache Frage, hey, wie geht's dir denn gerade, ehrlich zu antworten. Wenn jemand fragt, wie geht's dir gerade, sagen wir meistens gut. Alles super. Und ich glaube, es ist manchmal herausfordernd zu sagen, hey, gerade ist was, das ist nicht so schön. Aber ich glaube, es ist genauso wichtig, damit offen umzugehen, weil es sich lohnt. Weil wir nämlich diesem Strudel des Vergleichens damit entgegenwirken. Wenn klar ist, dass das Leben der anderen eben nicht so perfekt ist, dann nimmt das den anderen auch den Druck raus, scheinbar diesem Perfekten immer hinterher zu jagen, weil es einfach mehr die Realität, einfach alles abbildet. Und das wünsche ich euch eben, dass der Vergleich euch nicht unter Druck setzt, dass er für euch nicht zu Neid führt, sondern dass ihr euren einzigartigen Stärken bewusst seid, dass ihr eure ganz besondere Berufung kennt und dass ihr auch eurer Identität in Jesus bewusst seid. Amen.